Hallo.
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 Hi, ich bin Nasan Eckes.
Ich bin Christine Westermann.
Mein Name ist Peter Klöppel.
Wir sind die Stimmungsmusiker Flo und Basti von Casala. Und ihr hört Echo.
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 Sie hören Echo.
Den Talk auf
Köln Campus.
Hallo meine Lieben, mein Name ist Anne Müller. Ihr seid bei Köln Campus auf der 100,0 bei unserer Talk-Spezialsendung bei Echo. Und ich habe heute einen ganz, 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 ganz tollen Gast hier bei mir. Hallo Hella von Sinn.
Hallo Anne, ich glaube, ich muss meine Stimme genauso sinnlich einstellen, wie deine hier gerade rüberkommt.
Ich bitte dich darum. Sehr, sehr schön, dass du da bist. Wir haben natürlich auch eine Kleinigkeit für dich vorbereitet. Wir möchten dich einmal mal flott vorstellen.
Ja? Okay, sehr gerne.
Hella Kemper, geboren am 2. Februar 1959 in Gummersbach, ist heute wohl eher unter ihrem Künstlernamen Hella von Sinn bekannt. Den Namen hat sie einer Comicreihe und vor allem auch einer Freundin zu verdanken.
Wir haben Mad viel gelesen, diesen Comic Mad. Und dann gibt es ja diesen schönen Comicstrip von Don Martin. Und in der deutschen Übersetzung, da hießen die immer Konrad Kaputnik, Friedemann Fröhn oder auch Mafalda von Sinnen. Und als meine Freundin Margit dann Abitur machte, ein Jahr nach mir, und sie konnte es nicht glauben, dass sie ihr Abitur bestanden hat und begrüßte mich also gestatten Margit von Sinnen. Und ich stand wirklich da und sagte, das ist mein Künstlername.
Hella von Sinn ist Komikerin, Kabarettistin, Schauspielerin, Synchronsprecherin, TV-Moderatorin und vor allem eine von Deutschlands bekanntesten Entertainerinnen. Berühmt wurde sie Ende der 80er Jahre mit der Fernsehsendung Alles oder Nichts. Aus dem Fernsehen ist sie seitdem nicht mehr wegzudenken. Sie war Teil der lustigen Raterunde Genial daneben, vertrat Elton gerne mal bei der Rubrik Blamieren oder Kassieren von TV Total und sie trank mit den Gästen in Der Klügere kippt nach. Sie hat sich aber auch auf die große Leinwand gewagt, zum Beispiel in der Komödie Neues vom Wichser. Und auch ihre Stimme hört man öfter mal durch die Kinolautsprecher. In dem erfolgreichen Disney-Film König der Löwen spricht Hella von Sinn die Hyäne Shensi.
Wir würden uns tierisch freuen, wenn ihr zum Essen bleibt.
Ja, wir haben euch nämlich zum Fressen gern.
Nein, das mag ich aber auch ein.
Wie wär's mit Löwenmaus? Gut, was?
Und auch musikalisch hat Hella von Sinn was zu bieten. 1999 veröffentlichte sie gemeinsam mit dem Musikduo Rosenstolz den Song Ja, ich will, mit dem sie sich für die gleichgeschlechtliche Ehe stark macht.
Liebe Nation, ich sehe es gar nicht ein. Ich will nicht nur allein von Sinnen sein. Wir sind ein Paar, ich und sie. Vor ihr falle ich auf die Knie. Sie ist alles, was ich will.
Hella von Sinn kämpft schon ihr ganzes Leben gegen die Diskriminierung von Homosexuellen. Sie ist bekennende Feministin und daran trägt die Zeitschrift Emma einen wesentlichen Anteil.
Ich bin im Februar 77 18 geworden und genau in dem Monat kam die erste Emma raus. Und das war eine komplette Erkenntnis, dass ich mich sowohl, also dass ich das überhaupt mal formuliert habe. Und ich bin mir in all den Jahren noch nicht darüber im Klaren geworden, bin ich eine lesbische Feministin oder eine feministische Lesbe.
Das Thema Gender war für Hella von Sinn schon von klein auf wichtig. Sie wollte nämlich immer ein Junge sein. Und das aus einem ganz bestimmten Grund.
Ja, ich hatte einen großen Bruder, der hieß Hartmut. Und der war 3,5 Jahre älter. Und du hast als 3,5 Jahre älterer Bruder hast du viel mehr Rechte als jüngeres Mädchen. Ich habe es aber nicht überrissen, dass das an dem Alter liegt. Ich habe gedacht, das liegt daran, dass der ein Junge ist und
Echt?
Ich bin ein Mädchen. Und deswegen wollte ich auch ein Junge sein, damit ich dieselben Rechte habe wie mein Bruder.
Heute nennt Hella von Sinn sich selbst gerne liebevoll die dicke Tante. Sie ist großer 1. FC Köln-Fan, fällt mit ihren bunten Overalls und ihren kurzen blonden Haaren überall auf und sie trinkt gerne ab und zu mal ein Bier. Wobei, ihr Lieblingsgetränk ist dann doch was anderes.
Das glaubt ihr jetzt nicht, aber es ist kaltes, stilles Wasser. Ja, alles schreit sich weg vor Lachen. Mein Lieblingsdrink ist kaltes, stilles Wasser.
Ein Kölsch zwischendurch geht dann aber doch. Und das bieten wir ihr natürlich gerne an. Herzlich willkommen bei Echo, der Talksendung auf Köln Campus. Herzlich willkommen, Hella von Sinnen.
Wunderbar, tausend Dank. Tolles Feature. Kleine Korrektur, die Sendung hieß nicht Alles oder Nichts, sie hieß Alles Nichts oder. Weil die Sendung Alles oder Nichts gab es, glaube ich, schon mit Günter Schramm. Ich weiß nicht. Also wie hießen Alles Nichts oder?
Ich habe nämlich schon mitbekommen, bei der einen oder anderen Sache hast du meistens genickt und da kam ein leises oder ein kleines
Kopfschütteln. Eher heftiges
Kopfschütteln. Also erstmal freue ich mich und die ganze Redaktion sehr, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Wir versuchen mal alles aufzuarbeiten.
Schatz, ich bin bei dir.
Gut, wir haben ungefähr eine Stunde Zeit. Wir versuchen so viel wie möglich da durchzukommen.
Natürlich, natürlich.
Also irgendwann. Also wir haben ja jetzt schon gehört, was du eigentlich jetzt alles bist. Also Entertainerin, ja, ja. Komikerin, mhm. Schauspielerin, Synchronsprecherin, mhm,
die Autorin, Dekutante. Das ganze Programm. Aber du fragst jetzt bestimmt, was war in Gummersbach
richtig
los?
Im Oberbergischen. Ja, ich würde das jetzt mal als ländlich und leicht hügelig bezeichnen.
Ja, ja, ja. Und also, recht konservativ.
Ja.
Und ich bin da 59 geboren, das heißt die tollen 60er Jahre, also jetzt auch musiktechnisch. Ihr werdet das am Ende sogar noch hören heute. Ich weiß nicht, ich habe also auf jeden Fall Janis Joplin mit dabei. Ah, Kreisch!
Kommt gleich als erstes.
Ja. Ah, echt geil. Ah, ich liebe euch. Nein, also die Musik war toll und alles war toll. Und es war am Anfang auch noch sehr harmonisch. Aber 1971 haben sich meine Eltern scheiden lassen. Da war ich gerade mal, ja, 12. Und meine Mutter war die erste Frau, glaube ich, in Gummersbach, die überhaupt gegangen ist. Und damals war es ja noch eine andere Zeit. Frauen durften sich nicht scheiden lassen. Da waren andere Kriterien. Die musste also erstmal ein Jahr von Tisch und Bett getrennt leben von meinem Vater. Und das fand im selben Haus statt. Mein Bruder war 3,5 Jahre älter. Das heißt, der war schon weg. Der war aus dem Haus. Der lebte irgendwie bei Thea und soff und zockte und machte. Und ich war alleine jetzt in dem Haus und meine Eltern, meine Mutter wollte sich scheiden lassen. Und dann haben die da ein Jahr lang, hat meine Mutter unten im Wohnzimmer gepennt, mein Vater oben im Schlafzimmer. Und das Helly war aber eben in dem Haus und ging zur Schule. Und dann hieß es, Hella, sag dem Vater mal, ich brauche mehr Haushaltsgeld. Oder der Vater zückte sein Portemonnaie und gab mir, weiß ich nicht, 300 Mark oder wie viel auch immer. Hier, gib das der Mutter. Also das heißt, sie haben mich da hin und her geschickt als ihr Kind. Also das war ausgesprochen Aua damals, muss man sagen. Und als sie sich dann endlich haben scheiden lassen, war es fast eine Entspannung für mich. Dann haben zwei ältere Schwestern von meinem Vater den Haushalt gemanagt. Und ich war erstmal dankbar, dass die Mutter, also ich war natürlich nicht dankbar, dass die Mutter weg war, aber dass diese Hölle irgendwie aufhörte. Und dann hat meine Mutter ein Jahr lang den Kontakt gar nicht gesucht zu mir. Die wollte einfach, dass ich irgendwie in trockene Tücher komme. Und als sie sich dann aber wieder bei mir gemeldet hat, dann war es ganz toll alles. Die war sportlich, fuhr ein geiles Audio-Cabrio und lebte in Köln bei ihren Eltern im Haus. Und dann kam ich da das erste Mal hin. Im Bummelzug von Gummersbach nach Köln. Und dann hieß es, Hella, willst du eine rauchen? Ich weiß ja, du hast immer heimlich mit der Sabine unten in der Garage geraucht, weißt du. Und willst du ein Piccolöchen? Ich meine, gut, auch wenn das jetzt nicht gut ist mit dem Alkohol so früh. Aber sie war halt die total coole, sie war die Freundin. Irgendwann habe ich sie mit einem Vornamen angesprochen, Hanne. Und Köln war dann immer Befreiung, Köln war dann immer die große weite Welt. Wir sind ins Kino gegangen, wir haben diskutiert, wir haben tolle Musik gehört. Meine Mutter war auch Musikfan. Wir haben viel klassische Musik gehört, viel Elvis Presley, viel James Last. Weil zu Hause, mein Papa war ja Jäger und Angler, da kamen dann die Oberkreiner. Immer so sonntags, mittags schalten die das aus. Ich war dann immer dankbar, wenn ich bei Hanne war. Aber es war eine anstrengende Zeit. Weil es ja auch patzte in die Pubertät. Ne?
Bist du denn, also wenn du jetzt so an Gummersbach zurückdenkst, bist du denn heute gern in Gummersbach?
Nein.
Also
die Menschen eben, also mein Vater ist gestorben schon 2005, wegen ihm war ich da. Er war das letzte Jahr in seinem Leben war er in Marienheide im Alten Stift, dann sind wir nach Marienheide. Er kommt auch gebürtig aus Niederwette, was bei Marienheide ist. Nein, ich bin nicht gern in Gummersbach, weil das sind, also anders, ich werde ja auch, der Jürgen Domian wird euch auch ein Begriff sein, der berühmte Nachtfalke, mit dem habe ich 77 Abitur gemacht, also der sagt ja ziemlich dezidiert immer, geht mir bloß weg mit Gummersbach. Ich bin da etwas anders gestrickt, wenn ich so angepisst werde von Leuten, hey, du stehst nicht zu Gummersbach und pippenpapp. Sag ich, pass mal auf, Kinder. Ich war lesbisch. Es waren die 70er Jahre. Ich hatte keine gute Zeit. Gummersbach war ein CDU-wählendes Städtchen. Und ich wollte damals schon individuell sein oder ich war schon exaltiert. Ich war schon, wollte anders. Ich wollte anders sein als Gummersbach und war halt gern in Köln. Punkt. Und aber natürlich habe ich auch gute Erinnerungen an Gummersbach. Ich sage immer, ich bin sehr erfreut über die Erdung, wie man so schön sagt, die ich damals erfahren habe. Denn direkt vom Haus war ein Wald. In dem Wald bin ich mit Sabine Grimberg rumgelaufen und wir haben Prinz Eisenherz gespielt und Old Shatterhand und Winnetou. Das heißt, ich bin mit der Natur groß geworden, mit der guten Luft. Wir sind zur Aggertalsperre geradelt, stundenlang geschwommen. Also ich war ein sehr aktives, übrigens war ich überraschenderweise ein dünnes Kind. Nein, und auf Bäume geklettert. Also das möchte ich nicht missen. Und auch diese Erdung über diese Stinknormalität oder Bürgerlichkeit, die tut mir heute immer noch gut, glaube ich. Ich glaube, dass ich deshalb eine große Authentizität, heißt das so, Anne?
Ja, das reicht.
Hilf mir.
Reicht. Das ist okay.
Reicht.
Wir wissen, was du meinst.
Wir wissen,
was
authentisch. Nein, ich bin authentisch. Und ich kann gut auf die Leute zugehen und ich verstehe so gut die alle Menschen, weil ich so bin wie alle Menschen. Ne? Ich bin nicht irgendwie in einem Professoren- oder in einem Künstlerhaushalt groß geworden.
Kenne ich.
Ja, also Vater Beamter, Jäger Angler, Mutter Büroangestellte und ja, schön, normales Leben.
Jetzt muss ich ja mal ganz ehrlich sagen, ich bin ja großer Fan von dir und hab mich, da fragt man sich ja gerade so, bist du so, wie du auch im Fernsehen bist? Und das ist ja dein scheinbar absolut großes Plus, dass du wirklich so bist, wie du im Fernsehen bist. Authentisch. Und aber du hast jetzt gesagt, dass du so bist wie jeder oder dass du jeden verstehen kannst. Jetzt hätte ich ja gesagt, du bist aus meiner Sicht eigentlich was ganz Besonderes.
Ja.
Wie würdest du dann definieren, dass du so bist wie jeder?
Ja, also ich bin natürlich aufgrund meiner Erziehung, aufgrund meines Großwerdens, mit all den Tanten, den Onkeln, den Nachbarn. Ich bin ja nicht in irgendeinem Elfenbeinturm groß geworden. Ich bin Kempershella, Wiesenstraße 10. Alle Familienfeste, alle Oberkreiner, alle Jägerbläsereien, Tanten, alle Fabrikarbeiterinnen, Angestellte. Also ich bin völlig normal aufgewachsen. Dass ich etwas Besonderes bin, das empfinde ich ehrlich gesagt auch manchmal, weil ich eine große Empathie habe und ich habe übrigens auch Talent und frage mich nicht, wo ich das her habe, aber ich habe Talent zu entertainen, zu unterhalten. Ich bin unglaublich neugierig auf Menschen. Das habe ich aber auch von meinen Eltern vielleicht. Also mein Vater war Leiter vom Sozialamt, der hatte ja viel mit Leuten zu tun. Und der hat, wenn ich so als Kind immer gelauscht habe, ja, also wenn die Eltern, als sie sich noch geliebt haben und verstanden haben, die hatten Nachbarn und Gäste und Verwandte da. Und dann hat es Sally immer irgendwie hinterm Sessel gekauert und natürlich zugehört, ne? Neugieriges Kind. Immer, ich bin Wassermann im Sternzeichen. Ich bin gerade übrigens am 2. Februar, 57 Jahre jung geworden. Ein neugieriges Kind, ein interessiertes Kind. Was reden die, wie reden die, worüber reden die? Und das hat mich, glaube ich, inspiriert und es hat mich vor allen Dingen interessiert. Ich hatte immer schon Interesse an Menschen. Was erzählen die? Wie gehen sie mit Konflikten um? Das hat mich einfach alles interessiert.
Und daher auch das Interesse, dann andere Menschen darzustellen, zu imitieren?
Tja, also ich glaube, der Ursprung, also meine Großeltern waren ja aus Köln. Meine Mutter ist gebürtige Kölnerin und die kamen jeden Donnerstag nach Gummersbach, weil die Hedwig, also die Mutter meiner Mutter, sagte immer, keiner kann so gute Bettwäsche waschen wie Hannelore. Dann brachte die, also Hanne, Vier-Personen-Haushalt, hat Baustellen gemeldet, also ihr Vater war ein Unternehmer und der hat es auch zu viel Geld gebracht, der Wilhelm Schneider, ne? Schneider, Straßen und die VKG. Also die waren Millionär, die kamen dann immer mit dem Chauffeur, mit dem Chauffeur, mit Kuchen und mit der Wäsche, ne? Hannelore, Wasch, so. Und die kamen jeden Donnerstag und weil die jeden Donnerstag kamen, kamen die natürlich auch immer Weiberfastnacht nach Gummersbach.
Ah.
Ne? Also ich meine, in Gummersbach gibt es ja keinen Karneval. Ja. Das wissen alle, die jetzt vielleicht Gummersbacher sind. Und dann kamen die mit Langspielplatten. Ne? Vinyl ist ja jetzt wieder voll im Trend.
Bei den Experten, ja.
Ja, ich glaube, das ist auch bei den Fans, aber egal. So, und dann kamen die natürlich mit der neuesten Karnevalsmucke, mit Büttenrednern und da gab es einen, der hieß Kurt Lauterbach. Und der hatte eine rote und eine blaue LP. Und die wurde dann aufgelegt. Und dann lachten wir alle herzlich im Wohnzimmer über die Pointen. Und dann hatte Sally, wenn Karneval vorbei war oder wenn Oma und Opa wieder weg waren, hat die Platte für sich aufgelegt. Es gab so eine Lieblingsnummer mit so einem Sprachfehler. Bitte verlangt jetzt nicht von mir, dass ich das nachmache. Das hab ich geliebt. Ne? Das war so einer hatte einen Sprachfehler. Er hat so eine Ente gemacht und die Pointe war da so zum Beispiel einen Furz gemacht hat und sagte, den Ton, den lassen wir der ist anständig. Und das Helly hatte also Spaß an der Nummer. Und das habe ich auswendig gelernt. Und dann bei der nächsten Familienfeier, denn mein Vater hatte 9 Geschwister, habe ich die Nummer vorgetragen. Da war ich vielleicht 6, 7, 8. Und die Verwandten haben wirklich Tränen gelacht. Ich bin zum Schluss mit dem Hut rumgegangen, habe, glaube ich, 5,30 Mark zusammenbekommen und mir damals diese kleinen halbhohen Hartgummipüppchen von den Mainzelmännchen davon gekauft. Das nur am Rande. Mein Gott, bin ich alt. Ja, und dann war das natürlich toll, dass die lachten. Ich glaube, da habe ich Blut geleckt. Dass ich überhaupt Leute imitieren will oder Schauspielerin sein will, das kam dann später in der Pubertät, weil ich in Gummersbach an der Spielstadt der Gymnasien Theater gespielt habe, bekam den ersten Szenenapplaus und dachte, wow, oh, Schauspielerin, das willst du aber auch. Also, das kam dann später.
Wie ist das, wenn man sich damit auseinandersetzt, dass man überlegt, okay, als Schauspieler, klar, man kriegt Geld, aber man kriegt ja, wie du es gerade gesagt hast, vor allen Dingen Applaus. Und wenn man sich mal fragt, was ist das eigentlich in mir, dass ich diesen Applaus so toll finde?
Ja, weil also um Geld konnte es ja gar nicht gehen. Ich wusste ja damals gar nicht, was das für ein Kampf ist, als selbstständige, freischaffende Schauspielerin zu versuchen, das Geld zu verdienen. Ich habe ja die ersten 10 Jahre hier in Köln nur gekellnert. Ist ja klar. Wir haben zwar Kleinkunst gemacht, da Schiefermann, Dirk Bach und ich, aber hallo, wenn wir mit 40 Mark am Abend raus sind, haben wir die natürlich sofort versoffen. Also Geld war nie eine Antriebsfeder. Ja, ich glaube Anerkennung. Ja, ich glaube Applaus. Ja, ich glaube auch auf der Bühne zu stehen und sich vor Menschen Eitelkeit. Irgendwo auch Kunst, ne? Ich meine, ich bin ja damals auch in Gummersbach. Wir hatten damals das Bühnenhaus, das war die Aula von unserem Mädchengymnasium, was inzwischen kein Mädchengymnasium mehr war. Ja, ist das Koedukation, ne? Ach Gott, waren das schöne Zeiten, als wir noch ein Mädchengymnasium waren. Egal. Und dann kamen die Tourneetheater. Sabine Sinjen, Elisabeth Flickenschild, Ellen Schwiers, Monika Peitsch. Und ich saß immer in der ersten Reihe, wenn das Geld für die Karten da war. Und Nora von Ibsen und Besuch der alten Dame, also so Klassiker. Und ich habe das geliebt, ne? Ich habe die Stücke geliebt, ich habe die Schauspielerinnen geliebt. Und ich wollte auch noch Kunst machen. Also ich glaube, ich war schon dann so mit 15, 16, wie gesagt, der Jürgen Domian war schon in mein Leben getreten. Wir waren schon so ein bisschen so unintellektualisiert. Wir wollten Künstler sein, wir wollten etwas verändern und wir wollten auf der Bühne stehen. Wir wollten alle im Mittelpunkt stehen.
Und Kunst machen.
Und ja, wir wollten Kunst machen. Damals war Entertainment noch nicht im Vordergrund. Nee. Weil ich meine, zu diesem alles nichts, oder bin ich ja gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Ich glaube, es ist Zeit für Musik, Anne. Was sagst du?
Ja, ich weiß. Ich glaube, meine Redaktion, die...
Die ist so fasziniert von unserem Gespräch, dass sie die Musik verpeilt haben, oder wie?
Ich bin schuld. Ich bin schuld.
Ach, Schatz, hast du denn jetzt was, wo du draufdrücken kannst?
Ja. Möchtest du denn sagen, was jetzt kommt? Eben hast du es kurz schon angesprochen.
Ja, weil... wenn jetzt Janis kommt, ja, weil ich glaube, sie ist 72 oder 71 oder 73 gestorben und ich hatte lange Haare und ich hatte eine runde Brille und die Menschen in meiner Klasse, die Mädchen, sagten irgendwie, ich erinnere sie auch an sie. Ich habe natürlich jetzt die letzten 40 Jahre viel auch ihre Biografie studiert. Ich liebe sie, sie ist eine der außergewöhnlichsten Sängerinnen und leider auch eine sehr verletzte Persönlichkeit, aber es ist und bleibt Janis Joplin. Gänsehaut, immer noch. Immer noch Gänsehaut.
Das war Janis Joplin?
Ja.
Gewünscht.
Cry Baby.
Cry Baby, gewünscht von meiner wunderbaren, bezaubernden Studiogast Hella von Sinn, wer es nicht schon an der Stimme erkannt hat. Mein Name ist Anne Müller und ich darf jetzt weiter ein paar Fragen stellen. Jetzt haben wir ja schon ein bisschen über deine Kindheit gesprochen, auch über das Kunstmachen, dass Kunst vielleicht auch Ansichtssache ist und dass damals für dich als angehende Schauspielerin und als Schauspielerin Entertainment gar nicht so im Vordergrund stand, sondern erstmal wirklich die Kunst.
Und was du heute auch schon angesprochen hast, ich wollte mich in der Tat in andere Charaktere, glaube ich, auch reinfühlen. Das war natürlich ein ganz großer Gewinn, weil die Kindheit, die ich kurz eben anriss, das war ja ein bisschen anstrengend. Und dann stehst du auf der Bühne und dann kannst du ja alles sein. Ne? Du kannst eine Königin sein, eine, weiß ich nicht, Mörderin, Psychiaterin, wie auch immer. Sicherlich hat das auch ein bisschen was mit Realitätsflucht zu tun, aber auch viel mit Entertainment, ja.
Glaubst du, dass vielleicht deine, naja, nicht unbedingt schwierige Kindheit, aber deine Kindheit auch mit auch Ärger und Problemen dazu geführt hat, dass du vielleicht auch mehr darstellen kannst? Dass du breiter darstellen kannst?
Ich denke, das ist prinzipiell sicherlich kein Fehler für jeden Schauspieler und jede Schauspielerin. Wenn du Schmerzen erlebt hast oder Zurückweisungen oder was auch immer, wenn du das berühmte Method Acting machst, dann musst du ja nicht auf eine Schauspielschule, sondern du kannst es ja erfüllen. Und die Schauspielschule ist mir ja verwehrt worden. Also ich habe dann 1977 Abitur gemacht und gesagt, lasst mich in Ruhe mit eurem Studium, ich werde Schauspielerin. Und dann bin ich erstmal nach Bochum gegangen, bin unter die letzten 20 gekommen für die staatliche Schauspielaufnahmeprüfung. Die wollten aber nur 10 und da war ich nicht dabei. Und dann bin ich nach Gummersbach zurück und dann hat mein Vater gesagt, der ja eh die ganze Zeit als Beamter dachte, ja, was sind das denn für Flausen hier, Schauspieler, anständig und so. Und dann kam ich zurück und sagte, nee, ich bin nicht angenommen worden. Und dann sagte er, ja, dann hast du ja kein Talent, dann sieh zu, dass du dich jetzt in der Sparkasse bewirbst oder so. Sie merken, ich habe die Diktion aus Gummersbach sofort präsent. Und dann habe ich aber gesagt, okay, am Arsch die Räuber. Und dann habe ich meine Sachen gepackt und bin zu meiner Mama nach Köln. Und dann habe ich erstmal in der Lippenstiftfabrik gearbeitet. Ich habe bei Kämpchen Schuhkartons. Also ich habe einfach Geld. Natürlich musste ich ja verdienen. Und wusste, ich will auf keinen Fall studieren. Ich muss Schauspielerin werden. Habe dann noch 2 Aufnahmeprüfungen damals gemacht. Ich glaube in Hamburg und das dritte weiß ich jetzt nicht. Essen, doch. Hamburg und Essen. An beiden wieder nicht. Ach so, Moment. In Hamburg nur einen Vordruck bekommen. Ja, tut uns leid, Sie haben kein Talent. Tschüss. Und dann bin ich nach Essen an die Folkwang-Schule und habe gesagt, pass mal auf, liebe Freunde. Ich habe jetzt schon 2 Absagen bekommen und ich bin jetzt hier zum 3. Mal. Und wenn ihr wieder denkt, ich habe kein Talent als Schauspielerin, will ich eine Begründung haben. Ich will jetzt hier in Essen eine Begründung haben. Ich will nicht wieder einen Vordruck haben. So. Lustigerweise vorher meinen Fuß gezerrt, das heißt, ich humpelte eh auf die Bühne, machte meine duften Monologe, die ich da einstudiert hatte, Penthesilea von Kleist natürlich und so. Und dann kam so ein grauhaariger Professor zu mir, ja, was weiß ich, was er damals gerade, am Ende Fräulein Kemper, Sie haben gesagt, Sie wollten eine Begründung haben, da steht der echt vor mir und sagt zu mir, Sie sind zu intellektuell für den Beruf der Schauspielerin, sagt der für mich in Essen. Also zumindest hatte ich jetzt nicht gehört, ich bin völlig talentfrei, aber ich bin zu intellektuell. Na prima, ich also wieder nach Köln und damals war ich mit dem Volker zusammen und dann sagt er eines Tages, geh doch mal zur Berufsberatung für Abiturienten. Das könnt ihr mir jetzt glauben oder nicht, wir sind heute Abend hier in der Meister Eckhardt, ne? Und die Parallele ist doch die Meister Gerhardt.
Ja, die...
Ne? Ja. Ja, und da war die Berufsberatung, ich schwör's bei meinem Leben, für Abiturienten. Ich bin da hingegangen, tatsächlich, hallo, ich will Schauspielerin werden und hab mit dem Typen da ein bisschen gesprochen. Da sagt er, passen Sie mal auf, Sie sind doch nicht dumm, Sie haben Bock auf Theater, studieren Sie doch Theater, Film und Fernsehwissenschaften. Ich habe eben hier von der Michelle erfahren, das heißt jetzt inzwischen anders. Ich habe es vergessen, irgendwas mit Mediengedöne für und Theater. Ich sag supi, kann ich das einfach so studieren? Ja, sagt er, da braucht man einen NC von 2.0. Ich sag prima, dann kann ich das von der Backe putzen, weil ich hatte 3.2. Und er sagt, ach, studieren Sie einfach Germanistik im ersten Fach, weil im zweiten Fach interessiert niemand den NC. Und so habe ich es dann gemacht. Dann habe ich mich für Kunstgeschichte noch immatrikuliert als drittes Fach, weil ich da immer Bock drauf hatte an Bildchen und Restaurierung und so. Ja, habe ich mich immatrikuliert. Ach so, und dann sagte der noch, so, und die Uni Köln hat eine Studiobühne. Da können Sie Theater spielen, wenn Sie immatrikuliert sind. Und dann war meine erste Amtshandlung, ich habe mich immatrikuliert, bin sofort in den Studiosaal 7 damals, der ist inzwischen abgebrannt, was heißt inzwischen, der ist vor 300 Jahren abgebrannt. Das war übrigens eine ganz große Tragödie auch, aber ja, ich da hingelatscht. Da saßen dann 12 Studenten, die hier mit einem DDR-Regisseur Brecht die Lehrstück-Lernstück-Theorie machten. Es gibt ja von Brecht dieses Stück, die Ausnahme und die Regel. Und die machten die Regel ohne Ausnahme. Die arbeiteten an dem Stück und waren auf der Bühne. Und ich an dem Tag der Immatrikulation setze ich mich da in diesen Hörsaal. Ja, wer bist du denn? Ja, hier, Kemper Seller, Wiesenstraße 10, darf ich hier mitmachen? Ja, die waren also unglaublich supporting und toll. Und da habe ich die besten Menschen meines Lebens kennengelernt. Und ich schwöre es Ihnen nochmal, oder du, wir duzen es ja zum Glück, ich war wirklich die Landpomeranze der Welt. Ich war noch nicht wirklich im Kino gewesen. Ich hatte Theater nur von Tourneetheater in Gummersbach kennengelernt. Und treffe da auf die wunderbarsten, intellektuellsten, tollsten Leute, die alle im Schnitt 3-4 Jahre älter waren. Und die haben mich an der Hand genommen. Und dann haben die aber alle dann in dem Projekt gesagt, wir müssen ja den Beruf lernen. Also wir können ja jetzt hier nicht als Studenten auf der Bühne stehen und Brecht machen. Wir müssen, ich also nach 3 Jahren, wieder 3-mal Schauspiel auf der Bühne. Und dann bin ich nach Hannover, dann bin ich in Berlin gewesen mit Dirk Bach zusammen, weil wir schon Kleinkunst machten. Und wir hatten hier eine super, wirklich, also Köln hat uns zu Füßen gelegen. Wir haben Romeo und Julia die Balkonszene gemacht in 9 verschiedenen Variationen. Als Boulevardtheater, als Volkstheater, als Schieß mich tot, habe ich nicht gesagt. Und 2 Freundinnen von uns waren schon da, Claudia Matschulla und Inga Humpe, die Sängerin von Zweiraumwohnung. Die waren in der Klasse über uns. Und wir waren befreundet. Und dann haben die zu den Lehrern gesagt, pass mal, da kommt hier Dirk Bach und Hella, ihr müsst die aufnehmen. Dürfen wir Romeo und Julia machen, zu zweit? Das war ja nicht vorgesehen. Ja, durften wir. Ja, wir also Romeo und Julia gemacht. Die Schüler haben sich weggeschmissen und die Lehrer mit eingeschlafenen Gesichtern. Und weder Dirk noch ich, wir sind angenommen worden. In Berlin an der Schauspielschule. Ich habe geweint, Dirk hat geweint. Und dann sind wir zur Gedächtniskirche gegangen in Berlin damals, weiß ich noch. Wir hatten beide sehr bunte Outfits an, das war immer schon unser Favorite. Und haben uns von japanischen Reisegruppen fotografieren lassen, um unser Selbstvertrauen zurückzugewinnen. Dirk hat es dann nie wieder versucht, ist einfach seinen Weg gegangen, was heißt einfach. Aber ja, Talent setzt sich durch. Und ich habe es dann noch einmal in Hannover probiert. Nee! Bin nochmal nach Bochum. Die 6. war dasselbe wie die 1. Da nannte ich mich aber schon Hella von Sinn, hatte einen Führerschein, bin da vorgefahren mit wallenden Gewändern. Und dann haben die zu mir gesagt, sie brauchen uns nicht, sie werden ihren eigenen Weg gehen. Und das war natürlich eine gute Nachricht. Und das stimmte ja auch. Ich weiß auch, warum die Schauspielschulen mich nicht ausbilden wollten oder konnten, weil ich tatsächlich von Anfang an irgendwie, genau wie der Dicky auch, wir hatten irgendwie... Na, wir waren nicht, probiert euch aus, Kinder, ihr seid jetzt in der Wüste, es ist total heiß, jetzt seid ihr am Nordpol, es ist total kalt. Also diese psychologischen Spielchen auch, das war nichts für uns. Wir wussten, wir sind ein Pfund, wir haben Talent und wir müssen auf die Bühne, also das war Berufung, Punkt. Und es ist ja auch toi, 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 ich klopfe jetzt mal, liebe Hörer, auf diesen Tisch hier. Wir haben beide Karriere gemacht. Dirk noch viel mehr als Bühnenschauspieler, aber beide auch im Fernsehen. Ja, super. Und 32 Jahre lang gut befreundet.
Dirk Bach hast du in der Studiobühne kennengelernt?
Ja, er war nicht immatrikuliert. Er ist nach oder vor dem Hauptschulabschluss gefeuert worden, weil er Kommunist war von seiner Schule. Und ist aber, weil er auch unglaublich dahin wollte, wo er dann auch hingekommen ist, ist er in so einer Theatergruppe gelandet. Und die Martina Barkow, die, glaube ich, heute in Leipzig oder Dresden Regisseurin oder Intendantin ist, die hat Salome von Oscar Wilde gemacht. Und Dicky hat Herodes gespielt und Dada Stiefermann Herodias. Und ich hatte Proben von meiner, Kapelle, von meiner Truppe und war zu früh und setze mich in den dunklen Studiobühnenraum, Hörsaal 7, und sehe Dirk Bach auf der Bühne als Herodes. Und denke wirklich, mich trifft der Schlag. Also so etwas Talentiertes habe ich bis dato. Das inkludiert Sabine Sinjan und Elisabeth Flickenschild noch nicht gesehen. Und habe ich mich danach an ihn rangewanzt. Und Dirk natürlich immer empfänglich für Komplimente, mochte mich aber auch. Und dann haben wir uns sofort angefreundet. Er wohnte in Heimersdorf, ich wohnte in Nippesniel, Weidenpesch. Deswegen nannten wir es immer Weinini. Wir wussten nicht genau, wo wir wohnen. Und dann war er eigentlich nur noch bei mir auf der Matratze und wir haben Rudi Carrell geguckt und Peter Frankenfeld und haben Dornkart getrunken und Pizza gefressen. Und ja, das war der Anfang einer wunderbaren Freundschaft und Liebe und das ist bis zu seinem Tod so geblieben.
Darf ich dich fragen, wenn du Dirk jetzt heute nochmal treffen könntest?
Ich treffe Dirk jede Nacht in meinem Traum. Ich glaube, ich habe viele, viele wichtige Menschen schon an den Tod verloren. Ich träume von keinem einzigen, keiner einzigen so intensiv wie von Dicky. Also nach seinem Tod fast Nacht für Nacht, jetzt immer noch. Und deswegen muss ich mir die Frage nicht stellen, weil ich weiß zum Beispiel, wenn ich nachts da liege und mich irgendetwas frage, ich kenne seine Meinung, ich kenne seine Antworten. Ich bin mit ihm immer, immer im Dialog.
Fehlt er dir trotzdem?
Ist nicht dein Ernst, die Frage, ne? Anne, spiel mal Musik.
Ihr seid bei Köln Campus auf der 100,0. Mein Name ist Anne Müller und mein Studiogast ist Hella von Sinnen. Hallo, schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch.
Und weil ich schon immer mal mit dir einen Kölsch trinken wollte, habe ich mir jetzt auch mal eins geholt.
Ach, Gott geile Scheiße, Freunde. Prost. Wir sagen Prost. Ihr dürft natürlich alle nicht trinken, weil ihr alle eure Arbeiten schreiben müsst und morgen um 9 Uhr im Seminar sitzen müsst. Aber wir hauen uns jetzt einen rein, Presse.
Gut so, gut so. Jetzt möchte ich ja auch mal kurz mit dir über Köln sprechen.
Ja, Köln. Cool. Mhm.
Du hast ja ein sehr schönes Outfit an.
Ja, ihr könnt es jetzt nicht sehen, weil ihr ja Radiohörer und Hörerin seid. Ich habe meinen FC Köln Overall an. Das ist also ein Overall, wie ich ihn trage, wie er mir übrigens auch nicht steht. Falls irgendjemand jetzt gerade denkt, die oder der Modedesigner oder Designerin werden möchte, ich weiß, dass mir die Dinger nicht stehen. Ich habe einen kurzen Oberleib, einen dicken Bauch und die Dinger stehen mir nicht. Aber sie sind extrem praktisch, weil ich ja Handtaschen hasse. Ich hasse ja Handtaschen. Ich glaube, ja, Handtaschen sind fotzig, darf ich das hier sagen? Ihr könnt keinen Pieps mehr drüber legen, ne? Und ich glaube ja, dass wenn Mädchen mit Taschen rumlaufen, haben sie eine andere Haltung, ne? Sie gehen anders, sie verhalten sich anders. Tasche ist für mich Gehänge, behäbig und ich mag keine Taschen.
Warum das Wort fotzig? Aber du hast ja das...
Ich muss ja zumindest mir Gedanken darüber machen. Ja, warum? Also zum Beispiel, ich habe bis heute Morgen 5:30 die Grammy Awards gesehen. Und Adele hat wirklich die Töne nicht getroffen. Ich habe geweint, weil Adele ist im Moment die größte Sängerin aller Zeiten. Müssen wir nicht drüber reden. So, und dann hat die keinen Ton getroffen, weil die hatte keine Connection von der Gitarre zu ihrem Ohrnüpsi und hat wirklich die Töne. Und ich war um 4 Uhr morgens oder war noch immer erstarrt, weil ich dachte, liebe Adele, was ist das jetzt? Sie sah auch nicht vorteilhaft aus. Das Kleid war schlecht, die Haare waren schlecht, egal. Sie guckte auch wie ein aufgeschrecktes Kaninchen. So, egal. Also ich meine... Aber letztes Jahr hat sie den gloriosesten Auftritt der Welt hingelegt. So, jetzt war also gestern die Technik in der Live-Sendung nicht gut und Adele hat keinen guten Auftritt gehabt. Und dann sitzt Paris Hilton an ihrem, wie heißt das, Tweet oder Twist oder also diese sozialen, ja. 140 Zeichen.
Ja, bei Twitter, genau.
Ne? Oder so. Und sagt... Adele hat den ganzen Abend ruiniert. Und dann ist das Erste, was mir in den Sinn kommt, du Fätzchen, how dare you? So sorry. Das ist ein männlicher Schimpfname wahrscheinlich für die weibliche Vagina. Aber irgendwie ist es das treffendste Schimpfwort, wenn ich Frauen oder Mädchen nicht respektieren kann. Und da kann ich Feministin sein, wie ich will. Dann sage ich, ich sag's jetzt nicht nochmal. Ich schreibe es übrigens auch mit F und nicht mit V. Da können wir übrigens auch nochmal hier viele E-Mails hin und her. Nein. Es ist für mich ein Schimpfwort für Mädchen, die auf Äußerlichkeiten aus sind, die selber nichts in ihrem Leben erreichen, aber meinen, sie müssten tweeten über andere tolle Frauen oder die vielleicht ein paar Kilo zu mehr haben. Das sind für mich F.
Okay.
Ja, sorry. Siehst du das nicht so?
Doch, aber
was hast du denn für ein Schimpfwort? So für Mädchen, die du so richtig mittel findest.
Ja, ich glaube, es ist dann doch auch Tussi, aber...
Ja, Tussi. Aber ich bin Jahrgang 59.
Und das ist ein bisschen derber.
Tussi?
Nee.
Fötzchen. Ja, ja. Also es tut mir auch leid. Wie gesagt, es ist wahrscheinlich eine männliche Sprechweise, aber wenn ich so richtig hart drauf bin, dann übernehme ich auch übrigens männliche Ausdrücke. Ich bin ja nun auch eine Gender-Spezialistin. Ich muss ja nicht dauernd irgendwelche schnarchigen, alternativen, feministischen Ausdrücke suchen, wenn es derbe, gute Ausdrücke gibt. Ich sage, mein Lieblingsschimpfwort, achso, darf ich das hier eigentlich sagen?
Ich bitte darum.
Ist verfickte Hurenscheiße. Das ist das derbste Fluchwort, was ich habe. Da ist Ficken drin, Scheiße drin und Huren drin. Und Dominika war eine gute Freundin von uns. Also ich respektiere Huren, die alten Huren, die noch wussten, wie sie die Männer betrügen konnten, weil die alle in ihren Händen abgewichst wurden. Ich schwöre dir, die hat uns die Tricks verraten. Die betrunkenen Freier, die sind echt im Puff und denken, naja gut, egal. Aber es gibt eben wirklich noch den Berufsstand der Hure. Also diese ganze dramatische Frauen- und Menschenhandel, der im Moment passiert, das ist furchtbar. Und da bin ich sogar auf Ali Schwarzers Seite in Porno. Ne? Aber es gibt Huren, die ich respektiere. Und Dominika gehörte dazu.
Und es gibt Frauen, die du liebst.
Oh, ich liebe alle Frauen.
Was liebst du denn an Frauen?
Gut, wenn Paris Hilton so einen Tweet abgibt, dann...
Abgesehen.
Ja, ja. Von was ich an Frauen liebe? Alles. Ich liebe wirklich Frauen, auch sexuell. Also ich habe Spaß an Sexualität. Ich liebe ihren Geruch. Ich liebe ihren Geschmack. Das kommt jetzt, also es ist vordergründig, was die Sexualität anbetrifft, liebe ich Frauen. Und prinzipiell bin ich natürlich mit Mädchen sehr schnell mit Frauen auf einem Nenner. Übrigens, nicht, dass jetzt jemand auf eine falsche Idee kommt. Ich liebe auch Männer. Ich habe zwei Brüder. Dirk Bach ist ein Mann. Also, ja, komm, Kinder, ist ein Mann. Also ich habe ganz viele Freunde, gute Freunde. Ich komme sehr, sehr gut mit Männern klar. Aber ich möchte halt keinen Geschlechtsverkehr mit ihnen haben. Ich liebe Frauen, weil sie sich gut anfühlen, weil sie sinnlich sind, weil sie gut riechen, weil sie weich sind, weil sie schön sind. Und natürlich ganz toll bei der lesbischen Liebe, wenn ich das ganz kurz an dieser Stelle sagen darf, ist, also falls sie jetzt auch am Äther oder du, liebe Anne, masturbierst, du weißt ja genau, was dich scharf macht und wann du kommst und wie du kommst. Ne? Das weißt du. Und ich glaube, dass man das Männern eher langwierig klar machen muss, was man gerne möchte im Bett. Und mit Mädchen bist du natürlich sofort auf einer Ebene. Ja? Du weißt, was du magst, deswegen weißt du, was sie mag. Das heißt, die Sexualität ist extrem befriedigend. Deswegen verstehe ich auch homosexuelle Jungs sehr gut. Die wissen genau, wie sie ihren Schwanz anzufassen haben, zu lecken haben. Nein, es ist so. Gleichgeschlechtliche Sexualität ist unglaublich praktisch und ohne Missverständnisse. Ich war nie heterosexuell, deswegen kann ich mich da jetzt nicht reinversetzen. Ich könnte mir aber vorstellen, ich kenne zum Beispiel Frauen, die sagen, ihr Freund schläft nicht mit ihnen, wenn sie menstruieren. Weißt du, was ich meine? Die sind da fies vor, wenn sie mit dem Blut konfrontiert sind. Ja, kann mal bitte jemand kommen? Dann habe ich doch auch keinen Sex. Weil, ich weiß nicht, kennst du das, wenn du menstruierst? Die besten Orgasmen der Welt, das ist etwas sehr Archaisches. Weil wenn die Mädchen menstruiert hatten, wussten sie ja, dass sie vögeln können ohne Konsequenzen. Das heißt, der Körper weiß das noch. Das heißt, der Körper hat die besten Orgasmen, wenn du blutest. Ja, und dann sind da die Jungs fies vor. Da bin ich doch lieber lesbisch.
Hella, damit wir jetzt die Zigarette danach rauchen können, mache ich noch schnell ein neues Lied.
Ja, Vogue.
Ihr seid bei Köln Campus und das war mein Studiogast Hella von Sinnen. Hallo, schön, dass du da bist. Wir gehen in die letzte Viertelstunde schon.
Oh, so schnell geht die Zeit rum.
Und jetzt haben wir schon so schön über Sexualität gesprochen.
Ja,
jetzt müssen wir das leider abhaken und mal kurz über Fußball sprechen.
Ah ja, Fußball.
FC, so, was meinst du, Samstag, Derby?
In Gladbach, ne? 2-2.
2-2. Und was meinst du, wann spielt der FC europamäßig?
Ja, ich glaube, wann war unsere letzte Teilnahme? Ich glaube, 78 mit Pierre Littbarski, kann es sein.
Lang her.
Da war ja jetzt schon der Karnevalsumzug oder die Schul- und Fädelzüge beim vergangenen Karneval, wo ja schon hier so vor. Aber das ist ja das Schöne am FC, da ist ja jedes Jahr, selbst wenn sie in der zweiten Liga spielen, ist ja schon, ja, also Kinder, nächstes Jahr.
Champions League dauert nicht mehr lang.
So. Naja, aber ich glaube, dass Peter Stöger wirklich einen guten Job macht und das kontinuierlicher Erfolg ist, auch wenn es in den letzten Malen immer ein Unentschieden gab. Aber so wie ich den FC Köln einschätze, dauert das noch ein paar Jährchen.
Bist du denn so ein Stadiongänger oder guckst du schön zu Hause gemütlich?
Ich bin keine Stadiongängerin. Ich war auch mal Mitglied. Und zwar, als ich, glaube ich, das zweite oder dritte Mal abgestiegen sind. Da bin ich sofort eingestiegen. Ich bin jetzt Mitglied. Und als sie das letzte Mal eingestiegen sind, da habe ich am ersten Arbeitstag gesehen, die geben sich keine Mühe. Da hatte ich so eine Wut. Und dann bin ich ausgetreten. Und dann kriegte ich natürlich offizielle Post, weil ich ja auch prominent bin. Frau von Sinnen, das können Sie doch jetzt nicht sagen nach dem ersten Spieltag. Ist doch so, und ich kann es sagen, weil ich habe es gesehen. Ja, also ne, man nennt mich ja auch die Seherin. Naja, und deswegen werde ich auch nicht mehr eingeladen in die Lounge. Und aber das ist auch eh nichts für mich, da zu sitzen. Das ist ja auch faszinierend, weil man ist ja, ich meine, seit 64 gucke ich ja Bundesliga mit Vater und Bruder. Und wenn du so ein geschnittenes Spiel siehst, dann ist es ja ein ganz schnelles Spiel. Wenn du da im Stadion sitzt, boah, ist das groß, dieses Fußballfeld. Ja, ich bin auch fasziniert von der Kondition dieser jungen Männer. Übrigens, kennst du das auch, dass du denkst, die sind alle älter als ich, obwohl die alle schon 20 Jahre oder inzwischen, weiß ich nicht, 40 Jahre jünger sind?
Die sehen vor allen Dingen auch immer älter aus.
Ja, ne, Lothar Matthäus, Gerd Müller, auch damals, also meine Generation, Uli Hoeneß, Beckenbauer, die sahen doch immer unglaublich alt aus und waren 27.
Ich habe da so eine Vermutung, also wir haben ja auch eine Sportredaktion, der stehe ich sehr nah, die sind auch sehr nett und talentiert. Ich hoffe, die hören nicht zu. Ich glaube, das ist das viele Testosteron.
Kann natürlich sein.
Die haben nämlich auch weniger Haar.
Können wir jetzt auch kurz über das Rasenrotzen sprechen? Anne, was
ja, hast
ist
du da was?
Das?
Ich weiß es nicht.
Ich habe ja zum Glück Sky abonniert, deswegen sehe ich ja immer Bundesliga. Und dann muss ich manchmal rumlaufen in der Küche und mir ein Bütterchen machen oder ins Bad. Dann komme ich wieder, gucke auf den Fernseher. In dem Moment spuckt mir wieder jemand ins Gesicht. Dafür sollte es gelbe Karten geben, wenn ich gefragt werde. Na gut, ich werde zum Glück nicht gefragt. Hammer, der René steht hier mit im Studio.
Ja, der fummelt hier mit rum.
Der fummelt rum und ihr habt mir schon angedroht, ihr wollt ein Spielchen mit mir machen.
Genau, ich habe jetzt meinen Kollegen René am Mikrofon und wir haben ein ganz kleines, kurzes Spielchen für dich vorbereitet. Und René, der weist dich jetzt mal ein.
Sehr gerne.
Ich fummel hier rum. Das kann man auch direkt falsch verstehen. Ich mach
naja gut, dass du nicht an mir rumfummelst, das werden die Hörerinnen und Hörer schon verstanden haben.
Ja, erst reden wir über Rasendrotzen, dann über Fummeln. Bin hier nur
René, bleib jetzt ganz ruhig. Was hast du vorbereitet?
Ganz ruhig. Wir spielen ein kurzes Spiel in Anführungsstrichen, wenn man es mal so nennen darf. Und zwar spielen wir Top 3. Stell dich vor, wir haben super Jingle. Top 3 mit Hella von Sinn. Und zwar, du musst einfach nur spontan und so schnell es geht antworten, das, was dir als erstes in den Sinn kommt. Und zwar wollen wir von dir wissen, deine Top 3 Kölschsorten.
Bisschen ausholen darf ich oder
ja,
nicht gewollt?
Ja, wir haben Zeit.
Weil ich
alles
meine, ich lebe jetzt hier seit 1977 in Köln. Ich glaube, es hat angefangen mit Gaffel, dann ging nichts über früh. Dann war es Päffchen. Weißt du, Buh. Ich kann ehrlich gesagt nur sagen, was ich überhaupt nicht mag, und da werden mich jetzt viele hassen, aber das ist Mühlenkölsch.
Echt? Das trinke ich die ganze Zeit.
Nein, hör auf.
Ja, doch.
Ich hasse Mühlenkölsch, aber im Moment ist es auf jeden Fall Reisdorf, seit vielen, vielen Jahren Reisdorfkölsch, und aber unbedingt die 0,3 Flaschen. Ich sage Ihnen
ich
das,
weiß
liebe
auch
Hörerinnen
gar nicht.
Und Hörer, weil ich hier vor einer 0,5 Flöte stehe. Und wenn die Flaschen schon so groß sind, dann wird es ja warm und plörre.
Ja,
das
ja.
ist so wie bei München im Oktoberfest, wenn du so vor einem Liter Bier stehst. Hölle. Also 0,3 Reisdorf ist im Moment mein Favorite.
Keine Ahnung, welcher Redakteur das verschlammt hat, dass er 0,5
Na, das wirst im Zweifel du gewesen.
Das kann nur der Mühlenkölsch trinken.
Kann nur. Aber also Platz 1 ist bei dir auf jeden Fall Reisdorf.
Ja, also ich sag Reisdorf, Frühgaffel.
Das ist eine solide...
solide Aussage eine solide von Auswahl. Einer Trinkerin, ja.
Und da kann man auch das Urteil vertrauen, würde ich sagen.
Nein, das kann man nicht, Schatz. Jeder, wie sagt man so schön, wo kommst du eigentlich hier an?
Aus der Nähe, aus dem Vorgebirge.
Also jeder Jeck ist anders.
Das stimmt.
Und ja, aber ich glaube,
aber ich finde, Früh der, und Reisdorf tut sich nicht viel.
Ja.
Und ich finde, Früh macht eine sehr originelle Reklame. ich würde gerne für Reisdorf Reklame machen, aber die wenden sich einfach nicht an mich.
Merkwürdig. Vielleicht nach der heutigen Sendung.
Na.
Deine nächste Top 3, und zwar deine Top 3 Comics oder Comic-Reihen.
Ja, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Ich bin natürlich groß geworden mit Asterix und Obelix und Donald Duck, also von Karl Barks. Also ich habe ja auch ein Buch veröffentlichen dürfen beim eHarper Verlag. Liebe, Lust und Leidenschaft, die Dux von Sinn. Da durfte ich meine Favorite Karl Barks Geschichten veröffentlichen. Von daher würde ich sagen, Donald Duck, also Entenhaus von Karl Barks.
Mhm. Auf Platz 1? Mhm. Oder?
Dann habe ich, weil ich in Erlangen den Max-und-Moritz-Preis seit 6 Jahren moderieren darf, habe ich Calvin und Hobbes kennengelernt. Wunderbar rührend. Also sage ich jetzt auf 1 Barks mit Donald Duck, dann Asterix und Obelix von natürlich Uderzo und Goscinny. Und auf 3 setze ich jetzt mal Calvin und Hobbes.
Was mit Lucky Luke zum Beispiel? Die habe ich damals früh viel gelesen.
Habe ich immer gerne gelesen. Und da war ich raus, als er keine Zigarette mehr im Mund haben durfte, sondern auf einem alten Grashalm kauen musste.
Ja gut, das ist ja
nein, nichts. Aber die Daltons, Brüder, ich habe das alles super gerne gelesen. Aber ich habe wirklich viele Funnies und viele... Ich habe auch die Gesamtausgabe von Prinz Eisenherz. Also ich bin da vielseitig bespielbar. Aber wenn du mich jetzt nach den Top 3 fragst, habe ich das gesagt.
Was sind denn deine Top 3, wir bleiben bei gezeichnetem, Disney-Filme?
Oh.
Dürfen auch welche der moderneren sein. Also es darf auch, ich glaube, Pixar ist auch okay. Also im weitesten Sinne Animation.
Ja, ja. Ich meine, ich verdiene ja mein Geld inzwischen vor Greenboxen, wo ich dauernd über die schönsten Disney-Momente sprechen muss. Ist ganz schwierig. Ich bin natürlich aus einer Generation, wo ich immer noch Aristocats und 101 Dalmatiner und Dschungelbuch liebe. Aber Top One im Moment ist above, ist oben. Ne? Und ich gucke ja immer gerne im Original, aber der Dirk Bach hat halt den Dirk, den Hund, gesprochen. Und da gucke ich mir sogar die deutsche Synchronversion an.
Die war auch echt nicht schlecht. Die war super.
Pardon?
Die war überhaupt nicht schlecht.
Nein, die war nicht schlecht, du Nase.
Weil du gerade sagtest, du hörst gerne O-Ton. Aber
ja, ich höre gerne O-Ton. Also ich höre zum Beispiel auch König der Löwen lieber im Original mit Jeremy Irons als mit Thomas Fritsch und mir. Das ist natürlich komplett kontraproduktiv und ich hoffe, dass die Synchronfirmen mir jetzt nicht zuhören. Nein, mein Lieblingsfilm immer noch, weil er mich auch extrem rührt, ist dieses Oben. Diese Geschichte über diese unglaublich long-lasting Love und dieser schlecht gelaunte alte Mann, der dann diesen dicken Pfadfinder, wo sein Herz sich erweicht, dann diese unglaublich grotesken Ideen, überhaupt mit dem Ballons so weit zu fliegen mit dem ganzen Haus. Dann diese durchgeknallte Vogel und eben, hoppala, oh, war mein Fehler. Ich habe gerade vor lauter Hysterie gegen das Mikrofon. Also, ich sag jetzt Nummer 1 Oben. Nummer 2 Aristocats.
Ja.
Nummer 3. Ich sage jetzt nicht König der Löwen, einfach weil es dauernd auf Platz 1 ist.
Tief durchatmen. Einer geht noch. Das ist der letzte.
101 Dalmatiner.
Das war ein. Gut. Vielen Dank, Keller, für deine Top 3 bei Köln Campus.
Sehr gerne.
Und jetzt darf ich die letzte Minute übernehmen, weil wir so wenig Zeit haben. Möchte ich dich aber trotzdem gerne mal fragen, was ist denn jetzt eigentlich bei dir so momentan? Was steht jetzt bei dir gerade an?
Ja, also ganz wichtig ist mir nächste Woche Mittwoch, der 24. sind wir in der Volksbühne Rudolfplatz. Die Cornelia Scheel hat ein Buch geschrieben über ihre Mama, Mildred Scheel, Erinnerung an meine Mutter. Und ich lese aus dem Buch vor, eine Stunde. Und da sind wir in der also ehemaliges Milovic-Theater. Nächste Woche Mittwoch am 24. 20 Uhr fest. Toll, wenn ein paar Leute genug Geld hätten, die 15 oder 19 Öcken rauszuhauen. Ansonsten bin ich immer noch auf Lesetour mit meinem Andersen-Solo. Und am 21. moderiere ich auch wieder Fang den Mörder im Gloria.